Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Sheffield Shots, das WM-Daily von Total Clearance auf meinsportpodcast.de.
Der Middle Saturday der Snooker-WM ist beendet. Wir hatten heute drei Entscheidungen, eine ganz dramatische und eine Überraschung hatten wir auch. Der amtierende Weltmeister ist raus und der dreifache Weltmeister Max Helby ist auch draußen. Also insgesamt ein sehr, sehr ereignisreicher Tag. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe der Sheffield Shots, unserem Daily hier von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, inzwischen hier angekommen im Pressezentrum in Sheffield im Crucible Theater. Also wenn ihr im Hintergrund Geräusche hört, das sind die Kollegen aus dem Presseraum. Bei mir natürlich wieder mit dabei Christian Oemeke. Hallo Christian.
Ja, hallo Andreas, ich bin in meinem persönlichen Passraum.
Sehr gut. Das war heute ein ganz ereignisreicher Tag, oder? Ich habe heute dreimal in der Halle gesessen und dreimal an dem Tisch, wo nicht die Entscheidung stattfand. Du musst mich also ein bisschen hier mit durchlavieren durch die Geschichte.
Ja gut, das ist dann natürlich auch eine tolle Qualität, wenn du es dann schaffst, dich nicht dort zu platzieren, wo das grandiose Snooker oder die grandiosen Entscheidungen gefällt werden. Also ich hoffe, du hattest dann trotzdem ganz gute Matches erwischt, wobei du mich bei Higgins gegen Bingham natürlich gleich eines Besseren belehren wirst. Aber wir haben fantastische Matches gehabt, wir haben super spannende Entscheidungen gehabt heute auch und vor allem natürlich zwei riesen Überraschungen. Eine vielleicht nicht ganz so große, Mark Williams gegen David Gilbert, das hatte sich ja schon ein bisschen angedeutet, gerade nach der Morgensession, aber auch, dass Max Helby hier in der zweiten Runde rausgeht, gegen Nummer 32 der Welt, das war so sicherlich nicht zu erwarten. Also alles in allem behält diese Weltmeisterschaft irgendwie Überraschungspotenzial auf jeden Fall aufrecht und das ist eine gute Qualität für diese Weltmeisterschaft bisher, die ja wirklich was die Spannung und diese Unvorhersehbarkeit angeht, wirklich eigentlich ja kaum besser überzeugen kann als bisher.
In der Tat. Also es ist ein unglaublich interessantes Turnier bislang und das ist eine Sache, auf die wir uns dann auch in den nächsten 8 Tagen noch freuen können, beziehungsweise 9 Tagen, die dieses Turnier dann noch dauern wird. Lass uns über das spannendste Spiel heute sprechen, über das nämlich zwischen Stephen Maguire und James Cahill. 13-12 heißt es am Ende für Stephen Maguire, der in einem Schlussframe am Ende die Nerven bewahrt hat und den Angriff vom Qualifikanten von James Cahill, vom Amateur, der in der ersten Runde gegen Ronnie O'Sullivan gewonnen hatte, dann noch abwehren konnte. Es war ein Hin und Her. Wir haben gestern schon darüber gesprochen. Mensch, wie frustrierend es auch als Steve Maguire-Fan sein muss, ihn zu verfolgen, weil er kann so gut spielen und zwischendurch ist er einfach dann auch, man frustriert etwas, wenn man ihm zuschaut. Und er hat heute wieder alle Facetten von diesem Spiel in dieser letzten Session gezeigt. Es war unglaublich. Er hat zwischendurch tolle Clearances gehabt. Er hat zwischendurch ganz einfache Bälle verschossen. Er hat James Cahill immer wieder rangelassen. James Cahill hat sogar zu einem Zeitpunkt geführt, in einem späten Zeitpunkt. Aber dann konnte Stephen Maguire noch zurückkommen und mit all seiner Erfahrung dieses 13-12 holen. Das war ein Ritt auf der Rasierklinge vom Schotten.
Ja, Stephen Maguire ist hier so ein bisschen ein Decider-Mann, wenn man so will. Sein erstes Match noch denkbar knapp mit 10-9 gegen Tian Pengfei gewonnen. Auch da hätte er rausgehen können. Jetzt sich wieder im Entscheidungsframe durchgesetzt gegen James Cahill mit 13-12. Und das ist irgendwie was natürlich was Gutes für Stephen Maguire, dass er jetzt hier auch mal wieder im WM-Viertelfinale steht. Vor 2 Jahren hat das ja auch geschafft. Aber wie er das dann zustande bringt, das ist eine Art und Weise, die ihm vielleicht selbst nicht ganz gefallen wird. Denn er macht es letztendlich ein bisschen zu spannend. Er hatte ja 9-7 nach dem gestrigen Tag geführt. Die ersten 2 Frames heute in der Nachmittagssession, also in der Entscheidungssession zwischen den beiden, gingen dann blitzschnell an James Cahill, der mit Breaks von 63 und 74 da auch für seinerseits die einzigen höheren Breaks dann heute Abend sorgte oder heute Nachmittag vielmehr. Danach holte sich Maguire mit einer 65 die Führung wieder zurück, ehe Cahill den erneuten Ausgleich schaffte zum Mid-Session-Interval, das Match also perfekt vorbereitete. 10-10 nach 20 Frames ausgeglichen, da geht es zu diesem Zeitpunkt nicht. Und Cahill sagte dann später auch, dass ihm das Mid-Session-Interval vielleicht so ein bisschen den Flow gekostet hat. Und das hat man ihm dann auch angemerkt, auch wenn er den nächsten Frame noch gewann und damit erstmals im Match überhaupt in Führung ging, merkte man ihm dann doch an, dass so ein bisschen jetzt wieder in Richtung Maguire kippte. Der machte mit einer 72 dann den Ausgleich und holte sich auch den 23. Frame, wo dann vielleicht auch die entscheidende Szene im Match kam, als James Cahill eigentlich in einer guten Break-Möglichkeit war. Und dann, ja, ich weiß nicht, ob er es nicht gesehen hat oder ob es dann vielleicht tatsächlich einfach, ja, die Engländer würden careless sagen. Er beging einen Kleiderfoul und ließ so Stephen Maguire dann wieder in den Tisch und der holte sich dann die Führung zurück. Stattdessen, also es hätte eigentlich die Führung für Cahill wieder sein müssen. Und das war dann vielleicht auch das Entscheidende. Holt er sich diesen Frame, dann gewinnt er vielleicht auch das Match. Denn er hat dann im nächsten Frame zwar den Decider erzwungen, in dem dann aber auch keine wirkliche Chance mehr bekommen. Eine rote brachte er da in die Tasche, aus der wurde dann aber kein Break. Und so konnte Maguire sich hier tatsächlich mit Breaks von 29 und 30 im Entscheidungsframe dann das Match holen und klar machen. Das ist vielleicht noch eine Situation, über die er nachdenken wird. Hat er jetzt im Nachhinein im Match dann im Interview nicht getan, aber ich glaube schon, dass er da vielleicht sich über das Kleiderfoul mehr ärgern wird, als er jetzt so spontan vielleicht tut. Und Stephen Maguire kann hier heilfroh sein, dass er in der nächsten Runde steht. Und James Cahill, der hat richtig Spaß gemacht. Da bin ich sehr gespannt, wie der im nächsten Jahr dann mit einer frischen Tourkarte die nächsten zwei Jahre auf der Main Tour verbringt. Was dann aber auch gleichzeitig heißt, schlechte Nachricht für die Schweizer Fans. Da James Cahill jetzt nicht das Halbfinale erreicht hat, wird Alex Osenbacher seine Tourkarte vorläufig erstmal verlieren. Die einzige offene Frage ist da vielleicht, was mit Zhao Shintong ist, der ja auf einer zweijährigen Tourkarte sitzt und das ja bereits in die Top 64 geschafft hat. Also da wird vielleicht ein Platz frei, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann ausgerechnet an den neun Platzierten in der Einjahresrangliste geht. Also erstmal heißt es für den Schweizer dann wohl in die Q-School.
Der Alex Osenbacher muss in die Q-School. James Cahill hat hier mit den positivsten Eindruck hinterlassen. Das müssen wir ja alle so sagen. Wer Ronnie O'Sullivan in der ersten Runde schlägt, Ronnie O'Sullivan, der so ein starkes Jahr bislang hatte, egal ob er krank war etc., der muss einen super Eindruck hinterlassen haben. Und James Cahill hat hier eine erfrischende Art an den Tag gelegt, hat fantastisches Snooker gespielt. Das war auch kein ängstliches Snooker oder so. Oder dass man sagt, ja, da hat er Glück gehabt oder so. Er hat sich diese Auftritte, so wie er gespielt hat, hat er sich absolut verdient. Und es war eine ganz, ganz große Show, die er hier geliefert hat.
Ja, definitiv. Er hat ja auch insgesamt, das darf man nicht vergessen, 52 Frames gewonnen in den letzten drei Wochen oder in den letzten zweieinhalb Wochen knapp. Hat dabei sich durch die Qualifikation gebissen, dort schon hochkarätige Spieler geschlagen und dann jetzt hier auch bei der WM gegen Ronnie O'Sullivan gewonnen und auch gegen Stephen Maguire vielleicht einen halben Frame vor dem endgültigen Triumph, vor dem Viertelfinaleinzug zu stehen. Also das ist eine tolle Leistung und ich glaube auch das Publikum und auch auf Twitter, also egal in welcher Community, ob jetzt britisch oder auch deutsch, waren viele, viele James Cahill-Fans dabei, die es ihm auch gegönnt hätten, hier ins Viertelfinale zu kommen. Und das absolut zu Recht. Also der hat viele Sympathien gewonnen, viele neue Fans. Und ich glaube, da wird man in den nächsten Jahren noch viel von ihm sehen. Und das wäre ja auch wünschenswert, wenn er das jetzt bestätigen könnte, was er gezeigt hat, und das nicht eine Eintagsfliege wird.
Und Stephen Maguire muss sich dringend steigern in der nächsten Runde, weil, so wie es jetzt im Moment aussieht, Judd Trump führt mit 5-1, sollte Judd Trump sich durchsetzen. Der hat hier beängstigend gute Form gezeigt und vielleicht die zweitbeste Leistung bislang. Wenn Stephen Maguire ins Halbfinale kommen will, wird er sich gehörig steigern müssen.
Absolut. Also in der Form, wie er heute gespielt hat oder auch wie er in den letzten Tagen gespielt hat, wird er da keine Bäume ausreißen können. Also das war nicht überzeugend gegen Tianpeng Fei, das war nicht überzeugend gegen James Cahill, auch wenn er sich da natürlich jeweils durchgesetzt hat. Aber bei Maguire ist es halt immer Licht und Schatten. Und irgendwie muss er da mal die Glühbirnen tauschen, damit da wieder ein bisschen mehr Licht reinkommt.
Also Stephen Maguire steht aber im Viertelfinale. Im Viertelfinale steht auch Gary Wilson und der hat es heute geschafft, das Husarenstück gegen Mark Selby hinzubekommen. Er hat gegen Mark Selby mit 13-10 gewonnen. Es war immer so eine Geschichte, Gary Wilson führte immer mit ein oder zwei Frames. Mark Selby konnte sich in einem, zu einem Spielstand konnte er sich mal so aufraffen, dass er dann auch führte mit 7-6, wo jeder gedacht hat, ja, jetzt geht's in die richtige Richtung für Mark Selby. Aber Gary Wilson ist immer da geblieben und hat immer wieder seine Leistung gebracht. Und am Ende hat er sich völlig verdient mit 13-10 durchgesetzt. Mark Selby insgesamt hatte kein gutes Jahr. Aber trotzdem muss man Mark Selby gerade bei so einem Turnier, bei so vielen engen Frames, die ja auch eine Spezialität von Mark Selby sind, wir kommen da gleich noch drauf beim O-Ton von Mark Selby, dass man ihn darüber schlägt, nicht nur über hohe Breaks, sondern auch über das taktische Spiel, da ziehe ich alle Hüte vor. Und Gary Wilsons Leistung fand ich ja mit die beeindruckendste heute.
Absolut. Das ist schon eine starke Qualität gewesen. Wie aber quasi immer, wenn Mark Selby so drohte, das Ruder zu übernehmen, entweder führte oder den Ausgleich schaffte, sich Gary Wilson dann mit 2, 3, 4 Frames in Folge wieder absetzen konnte. Das war ja zum Ende der zweiten Session schon der Fall, als Selby 7-6 führte, nach zuvor 3-5 Rückstand. Wilson holt sich mit 3 hohen Breaks die letzten 3 Frames der ersten Session, der zweiten Session, führt damit mit 9-7. Genau das Gleiche war dann auch heute in der Entscheidungssession zwischen den beiden der Fall. Erst war Mark Selby am Drücker mit einer 81, dann später mit einer 66, sich die ersten, also die sich 3 der ersten 4 Frames geholt und damit zum 10-10 ja wieder den Ausgleich geschafft, nachdem vor allem Gary Wilson den 18. Frame trotz einer 52 noch verloren hat auf die Farben. Und genau dieser Moment ist es dann, an dem Gary Wilson nochmal ein Stück hochschalten kann und sich die letzten 3 Frames dann wirklich in richtig schneller Manier holt, eine 86, eine 92 und den 22. Frame dann auch eben einer dieser typischen Frames, den du angesprochen hast gerade schon, die normalerweise eine Spezialität von Mark Selby sind, die der im Schlaf holt, wo der sich die Punkte zusammenkratzt und der Gegner nicht mal genau weiß, wie er überhaupt agieren soll. Diese Frames gewinnt Gary Wilson im Match gegen Mark Selby und auch dieser 22. Frame, der dann letztendlich auch so ein bisschen der Genickbruch war. Das hat man Mark Selby dann auch angemerkt nach diesem Frame. Der wirkte dann nicht mehr ganz so selbstbewusst und nicht mehr ganz so frisch, um hier wirklich nochmal angreifen zu können. Man hatte auch irgendwie, und das fand ich mehr oder weniger erschreckend, zu keinem Zeitpunkt in diesen letzten 3 Frames, sage ich mal, das Gefühl, dass Mark Selby dieses Match tatsächlich irgendwie noch drehen kann, dass Mark Selby einen auf Mark Selby machen kann und hier ein Comeback nochmal hinlegt. Dieses Gefühl hatte ich zu keinem Zeitpunkt. Und das ist vielleicht auch eine kleine schlechte Nachricht. Mark Selby hat nicht nur in dieser Saison die Nummer 1 Position eingebüßt, sondern auch viel von seinem Nimbus, ich würde jetzt nicht sagen der Unbesiegbarkeit, aber so ein bisschen der Unantastbarkeit, was das Comeback-Gefühl, was die Nervenstärke anbelangt. Da hat er einiges von eingebüßt und das muss er sich jetzt in den nächsten Monaten erstmal wieder zurückerarbeiten.
Wir hören mal, was er selber dazu gesagt hat, zu dem Spiel bzw. zu seiner Form in den letzten Monaten. Das hat er in der Pressekonferenz gesagt.
Yeah, it's a strange one really. I mean, in patches I felt as I played okay. I mean, if you look at the match sheet and you look at the breaks, at 9-7 down, I think I've had 6 breaks over 60. Gazzy's had sort of 8 breaks over 70 or something like that. So if you look at it, up until the last session, I thought it was a decent game. But I don't know, I just felt as I missed the boat yesterday. I think 7-6 up, 30 up and I played safe. Gazzy potted a good shot to nothing and played me behind the green. But in the first 2 sessions, even though we both played okay, I just think the run of the ball in there was a big difference. I think the first session I felt as I had no run of the ball at all and nearly come out 4-all. Second session was the same. I kept like going into balls and everything just seemed to keep landing awkward. Nothing was straightforward. So it's taking nothing away from Gary. You know, when he got his chances, he scored. But I just felt as though throughout the match, I probably made it probably too easy for him. I thought my safety was way below par. I think probably 9 of the 13 frames he won was probably off my mistake. I don't think it's as if like he's had to work too hard to create the chances himself. Yeah, it was just a strange match all the way through. I just felt as I was just in and out of focus all the way through on whatever reason, I don't know. And obviously, like over the last few years, when it's come to the crunch, obviously I've fancied the job. But then I just felt a little bit edgy out there. And I think probably because of the season I've had, you know, because I've not been getting the results and probably lacked a little bit of confidence. So, I mean, it could be down to that. But I don't know. I just thought, obviously, coming here, if you get that first round out of the way, you might find a little bit. And then who knows, you can kick on. But Gary played well and deserved to win.
Ja, Mark Selby hat Ähnliches gesagt wie dann auch Christian vorher. Die Saison war nicht gut. Letzten Endes ist er nicht mal ganz unzufrieden. Das war okay, aber natürlich geht der verdiente Sieg an Gary Wilson. Auch Gary Wilson war in der Pressekonferenz nochmal und den lassen wir auch zu Wort kommen.
Not so much a performance of a career, but obviously best result of my career so far. I was absolutely over the moon to win that game. Mark missed a few. I missed a few. Got a little bit scrappy at times. I held my nerve quite well, I thought, and that basically got us over the line with a couple of easy chances, which I was just trying to keep things as simple as possible, you know. That was in my head, that was kind of the story of the match, though I didn't feel like I was queuing 100%, but I was just trying so hard. So I know I've got stuff to work on, which obviously I've got great confidence from winning that game, even though I didn't feel like I played great. I felt like I battled hard and I kept things tight, but I know I've got more in there if I can just start scoring like I know I can and start potting like I know I can. So I guess it's a little bit down to me playing decent and keeping tight and him missing a few, really. So yeah, there's stuff there to work on as well.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Gary Wilson steht im Viertelfinale jetzt und er hat selber gesagt, ja, diese 50.000 Pfund, die er jetzt gewonnen hat, sind natürlich ein bisschen lebensverändernd. Sollte er ins Halbfinale kommen, würde er 100.000 Pfund verdienen und natürlich ist das eine Geschichte, die ihn etwas sicherer werden lässt, dann auch seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er sagte, er hatte es eigentlich die letzten Jahre immer schon in sich gehabt, beziehungsweise er hatte immer darüber nachgedacht, Mensch, ich kann daraus ein Leben machen, also meinen Lebensunterhalt bestreiten. Gary Wilson hat hier nachhaltig für Unterhaltung gesorgt und ich könnte mir vorstellen, dass wir den Namen in den nächsten Jahren häufiger noch hören. Allerdings haben wir das auch über andere Spieler gesagt, zum Beispiel Martin Gold, der hatte auch eine gute Phase, aber immer so ein bisschen in der zweiten Reihe. Vielleicht kann Gary Wilson dem ja auch so ein bisschen entspringen.
Ja, es wäre ihm natürlich zu wünschen und vor allem diese Reise, die jetzt für ihn hier im Crucible Theater läuft, muss ja nicht unbedingt im Viertelfinale zu Ende sein, wenn man sich jetzt mal das Draw anguckt. Sein nächster Gegner ist entweder Ali Carter oder Zhu Yulong, also das sind Spieler, wenn man zuvor Luca Brissell und jetzt auch Mark Selby geschlagen hat, die beide zugegebenermaßen natürlich nicht die beste Saison hatten, aber die muss man beide auch erstmal schlagen, stehen immerhin in den Top 16 der Welt, also dann braucht man vor Namen wie Carter oder Zhu auch keine Angst haben. Also das ist schon interessant, dass einer dieser drei Spieler hier tatsächlich schon mal sicher im Halbfinale stehen wird. Das sind sicherlich Namen, die man da vorher nicht so unbedingt auf der Rechnung hatte. Und ja, Gary Wilson ist auch jemand, der immer mal wieder unter dem Radar schwimmt und es selten darunter hervorschafft, wie zum Beispiel vor ein paar Jahren, als er das Finale bei den China Open erreicht hatte, weiß ja kaum jemand, dass der tatsächlich schon mal in einem Finale stand. Und da ist es dann natürlich umso schöner, wenn man dann auch mal so eine Geschichte bei einer WM erlebt. Ob er jetzt daraus dann tatsächlich genug Konstanz entwickeln kann, um sich vielleicht auch dauerhaft mal in Richtung der Top 16 zu begeben oder auch mal öfter im Viertelfinale, Halbfinale eines Turniers aufzutauchen, das weiß ich nicht genau. Das ist jetzt eine gute Woche, da muss man gucken, dass er das irgendwie bestätigen kann und in Konstanz ummünzen kann, so wie das David Gilbert ja neuerdings gelingt. Weiß ich nicht, müssen wir sehen. Für ihn jetzt erstmal eine gute Momentaufnahme. Er steht im Viertelfinale und hat dort sicherlich auch gute Chancen, um auch ins Halbfinale zu kommen.
Er kann ja auch jetzt erstmal im Jetzt leben, nicht wahr?
Ja, natürlich, sollte er ja auch. Bei dieser WM heißt es ja bisher eigentlich, wenn wir auf jemanden setzen oder wenn wir wollen oder prognostizieren, dass jemand weiterkommt, gewinnt eigentlich meistens der Gegner. Es sei denn, es steht Neil Robertson am Tisch, dann gewinnt natürlich Neil Robertson.
Genau, über den sprechen wir dann noch ein andermal. Der hat ja gestern für eine sehr, sehr großartige Leistung gesorgt. Die größten Sorgen gestern hatte Mark Williams gemacht, der nach der ersten Session ins Krankenhaus musste, weil er über Brustschmerzen geklagt hatte. Im Krankenhaus wurde ausgeschlossen, dass es sich um das Herz handelt. Er wurde gleich heute in der Pressekonferenz nach seinem Match gegen David Gilbert, was er mit 9-13 verloren hat, gefragt, wie geht's dir? Und er sagte, ich fühle mich scheiße. Also es waren genau seine Worte, die original er gebracht hat dann heute. Er hat sich immer noch nicht so richtig viel besser gefühlt, aber er hat zu keinem Zeitpunkt des Matches gegen David Gilbert gedacht, dass er dieses Spiel gewinnen könnte. Er hatte nochmal gehofft, bei 9-12, als er die Chance hatte, zum 10-12 ranzukommen, hat er gesagt, ja, vielleicht wäre er dann nochmal nervös geworden, aber um ehrlich zu sein, ich hatte hier nie wirklich eine Chance. Aber er hat auch gesagt, aufgeben kam für ihn nie in Frage und er wollte das durchziehen, weil das größte Turnier der Welt, da gibt man nicht einfach auf. David Gilbert ist verdient weitergekommen ins Viertelfinale, hat mit 13-9 gewonnen. Er musste sich auf sich selber konzentrieren. Er sollte nicht auf Mark Williams gucken. Wie viel das jetzt gebracht hat für ihn, das können wir so in diesem Fall noch überhaupt nicht sagen. Fakt war, dass Mark Williams etwas eingeschränkt war. Und trotzdem soll das bitte nichts von der Leistung rückgängig machen, die David Gilbert gezeigt hat, die David Gilbert vor allen Dingen heute in der dritten Session gezeigt hat. Denn da war er richtig, richtig stark, fand ich. Wie fandst du ihn?
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Ich fand David Gilbert auch überraschend souverän und vor allem überraschend stark, wie er damit mit der Situation auch umgegangen ist. Der hat das ja alles mitbekommen, wie das gestern lief bei Mark Williams, dass es ihm wirklich nicht gut ging. Das hat man ihm auch angesehen. Auch diese Krankenhausgeschichten wird er sicherlich verfolgt haben. Und dass er dann trotzdem so ruhig geblieben ist und sich auf sein Spiel konzentriert hat, das zeigt dann auch, dass David Gilbert ein bisschen gereift ist und vielleicht auch einiges an Erfahrung mitgenommen hat von seinen zwei Finals, die er auch im Laufe der Saison erreicht hat, auch wenn er sie verloren hat jeweils. Aber trotzdem, der hat einen richtig guten Entwicklungsschub in dieser Saison gemacht. Der Matchverlauf ist eigentlich sogar so, dass ich Mark Williams' Aussage gar nicht so unbedingt nachvollziehen kann. Klar, er wird selber wissen, wie sein Spiel lief und wie es da war. Aber es gab doch einige Situationen im Match, wo der Spielverlauf es zumindest andeutet, dass das Match hätte kippen können. Es stand ja 5-3 nach der ersten Session. David Gilbert erhöhte dann mit Breaks von 82 und 100 erst auf 6-3, beziehungsweise stellte dann seine Führung wieder auf 2 Frames, als Mark Williams sich 2 Frames holen konnte. Es ging dann mit 7-5 in die Pause. Danach auf 8-5 erhöht von David Gilbert. Und dann kamen 3 Blitzframes von Mark Williams, wobei er davon nur 2 gewann mit Breaks von 86 und 101. Er legte dann eine 68 vor im 16. Frame. Und so war das Match eigentlich kurz davor, tatsächlich mit 8-8 in die letzte Session zu gehen. Da hatte David Gilbert dann aber was dagegen. Der spielte nämlich eine 69er Clemens und holte sich diesen Frame auch noch, was ihm gar nicht so ganz bewusst war, wie du in der PK ja dann erfahren hast. Dann war also klar, David Gilbert wird mit einer 9-7 Führung in den Abend gehen. Und auch dort war eigentlich Mark Williams gar nicht so unbedingt der schwächere Akteur, zumindest am Anfang. Er holte sich den ersten Frame, verkürzte auf 8-9 und dann eigentlich kippte das Match endgültig in Richtung von David Gilbert, beziehungsweise der bestätigte diese Führung dann, zeigte tolle Breaks, 62, 52 und 139 hintereinander weg. Die 139 waren ein fantastisches Break, was er da von vorne bis hinten super durchgezogen hat. Und damit war das Match eigentlich so gut wie gelaufen. 12-8, da war klar, Mark Williams kann hier eigentlich nicht mehr zurückkommen. Die erste Chance zum Sieg vergab Gilbert dann im nächsten Frame aber noch, nachdem er sich verstellte und dann einen etwas riskanten Ball probierte. Mark Williams mit einer 54 dann nochmal einen Frame verkürzen konnte, war auch im nächsten Frame dann der erste, der in einen Break kam, nach einem tollen langen Einsteiger, sogar kurz, ich will jetzt nicht sagen auf Maximum-Kurs gewesen, aber zumindest bis dahin die perfekte Punkteausbeute gehabt. Als er dann beim Split allerdings schwarz verschoss, war das die letzte Aktion von Mark Williams. Die Antwort war eine 89 von David Gilbert, der dann damit das Match klar gemacht hat, mit 13-9 hier gewinnt und das letztendlich dann auch in souveräner Manier. Aber wie gesagt, es gab einige Momente, wenn Mark Williams zum Beispiel diesen 16. Frame holt oder vielleicht 1-2 Frames mehr heute vor dem Mid-Session-Interval, dann sprechen wir hier vielleicht über Mark Williams, der sich irgendwie noch durchgebissen hat, aber ja, an dieser Stelle jetzt einfach nur alles Gute an Mark Williams und hoffentlich ist da nicht irgendwie was Chronisches im Argen, weil wenn Ärzte immer nicht genau wissen, woran es liegt, dann ist es eigentlich auch immer ein kleines Zeichen für Achtung, irgendwas ist da trotzdem im Busch.
Wir hören trotzdem nochmal rein, was David Gilbert gesagt hat zu dieser Clearance da zum 8-8, beziehungsweise zum 9-7, als er die 69 ausgepackt hat. Das hören wir jetzt nochmal.
Really enjoyed it from start to finish. You know, I didn't play great in patches, but I felt like the last session, I just felt so comfortable and calm within myself, and it's one of my best ever performances, really. I really feel like I deserved the win. I stuck to my guns all day, and really pleased to come out on top.
How big was that last frame at the end of the second session when he had a chance to go 8-8?
Yeah, I've just been asked that before. I never really thought of it like that, you know. I was just mentally ready for 8-all, and I thought, oh, well, best of 9 tonight, I'm not that bothered. Enjoying the game anyway, but yeah, when I got the chance, obviously I think I potted a silly plant and potted a brown, and I thought, oh my god, I'm gonna have to clear these up now, you know what I mean? So it gave me a lot of confidence to be able to do that.
Mark Williams wurde hinterher tatsächlich auch noch in der Pressekonferenz gefragt, Mensch, hat das vielleicht mit deinem Lebenswandel zu tun gehabt, dass du zu viel Alkohol getrunken hast, zu viel Kebab gegessen hast? Dann sagt er, na, eigentlich kann es nicht sein. Ich habe im letzten Monat gar nichts mehr getrunken. Ich habe ein Kilo verloren. Vielleicht sollte ich damit wieder anfangen. Das war seine Antwort auf diese Frage. Auf jeden Fall hat sich Mark Williams hinterher verabschiedet. Ihm geht es ein bisschen besser, ihm geht es nicht so schlecht wie gestern. Aber insgesamt sagte er, das war keine gute Runde und er hätte sich gewünscht, dass er das nicht hier zwischen zwei Sessions hat, sondern vielleicht vor ein oder zwei Monaten, dann hätte er noch was machen können. Aber man kann sich das nicht aussuchen. Auf jeden Fall, David Gilbert steht im Viertelfinale. In diesem Viertelfinale wird er dann jetzt entweder auf Kyren Wilson oder Barry Hawkins treffen. Und ich bin sehr gespannt, er wird jetzt morgen nach Hause fahren, er ist am Dienstagvormittag wieder da. Ist auch ganz interessant, wie die Spieler das selber handeln. Neil Robertson hat zum Beispiel gesagt, er bleibt das ganze Wochenende hier, weil er so ein bisschen im Championship-Modus ist. Gary Wilson hat gesagt, er wird wohl noch für zwei Tage nach Hause fahren, auch David Gilbert. Es ist ja schon schwierig, diese 17 Tage sich richtig einzuteilen, weil es kann verdammt langweilig werden in Sheffield. Spieler wie zum Beispiel Gary Wilson, die dann auch schon durch die Qualifikation gekommen sind, haben diese Stadt dann auch schon kennengelernt. Sie ist ganz schön und so weiter, aber irgendwann hast du auch alles gesehen. Dann sich auf die Sessions zu konzentrieren, diese 17 Tage sich richtig einzuteilen, das muss unfassbar schwierig sein.
Ja, es ist ja auch ein Marathon, was man hier bei der WM zu absolvieren hat. Das sind eben fast drei Wochen lange Snooker-Matches. Aber die Matches sind eben nicht hintereinander weg wie bei anderen Turnieren. Und das ist ja auch einer der Gründe, den Ronnie O'Sullivan immer wieder anführt, weshalb er ja auch eigentlich durchaus einer der Befürworter dafür ist, kürzere Distanzen einzuführen bei der WM, das einfach hintereinander weg schneller wegzuspielen. Ich finde es gut, denn das zeigt eben einfach auch mal, dass hier bei der Weltmeisterschaft nicht nur unbedingt eine gute Woche entscheidend ist, sondern eben eine gute Form über mehrere Wochen hinweg oder zumindest über mehrere Tage hinweg. Es ist ja auch interessant zu sehen, dass hier bereits mehrere Matches einfach schon über drei Tage laufen zum Teil, einfach weil drei Sessions dann über drei verschiedene Tage ausgetragen werden. Und das kann dann eben, da kann eben ein Match, was nach der ersten Session schon entschieden ist oder was nach der ersten Session eher den einen Spieler bevorzugt, in einer anderen Session dann wieder kippen. Und genau das macht die Weltmeisterschaft ja auch irgendwie aus. Und das zeigt dann eben, dass bei der WM sich nicht unbedingt der krönt, der den besten Lauf innerhalb einer Woche hat, sondern der, der dann wirklich bereit ist, sich über diese 17 Tage hinweg reinzuknien und seine Form dann eben auch zu konservieren und irgendwie zu behalten. Und da ist natürlich auch dann auch klar, dass die Spieler damit unterschiedlich umgehen. Manch einer will sich dann irgendwie abschotten, für sich bleiben, im Turniermodus bleiben. Ein anderer sagt dann eher, ach, ich fahre mal ein bisschen nach Hause, nehme das nächste Match quasi als neues Turnier, trainiere ein bisschen, schnuppere ein bisschen Heimatluft, spiele vielleicht mit meinen Kindern. Und ein ganz anderer ist dann vielleicht noch anders unterwegs und sagt, hey, ich gucke mir die anderen Matches an oder ich kommentiere vielleicht zwischen meinen beiden Sessions noch irgendwie was Sean Murphy ja zum Beispiel gemacht hat, fleißig für die BBC unterwegs und dann kurze Zeit später schon wieder am Tisch gegen Neil Robertson oder kurz davor am Tisch gewesen. Also das ist kurios, wie die Spieler damit umgehen, aber da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und wenn man dann am Ende der 17 Tage am 5. Mai oder am 6. Mai vielmehr, wenn das Match beendet wird, seinen Namen auf der Trophäe findet, dann hat man ja auch alles richtig gemacht.
Und dann heißt man wahrscheinlich auch Neil Robertson. Jeder ist jedenfalls der Favorit nach der ersten Woche. Aber ein anderer Favorit könnte Judd Trump sein. Judd Trump führt in diesem Moment gerade gegen Ding Junhui, während wir aufnehmen, mit 5-2. Die beiden haben losgelegt wie die Feuerwehr. Gerade Judd Trump hat in den ersten drei Frames oder in den ersten vier Frames oder drei gewonnen. Die waren richtig stark. Danach wurde es etwas scrappy, wie die Amerikaner oder Engländer sagen. Er führt jetzt im Moment mit 5-2. Die Form verloren scheint Stuart Bingham zu haben, beziehungsweise John Higgins hat sie noch gar nicht bekommen hier bei dieser WM. 4-4 steht es dort nach der ersten Session. Und hätte John Higgins nicht mit einer 132 diese Session abgeschlossen, hätte ich gesagt, das war eine der gruseligsten Sessions, die ich im Crucible bislang erlebt habe. Und ich bin im 11. Jahr hier. Das war ganz, ganz finster. Du hast auf der anderen Seite das Match von Stephen Maguire gesehen, deswegen kannst du gar nicht so viel dazu sagen, ne?
Das ist richtig. Ich habe mir sagen lassen von jemandem, der das Match geguckt hat, dass er fasziniert ist von Higgins gegen Bingham. Es ist schon merkwürdig.
Niemand sagt das.
Niemand sagt das. Natürlich nicht. Beide spielen eigentlich ein ziemlich gutes erstes Match. John Higgins gegen Mark Davis, überraschend stark beim 10-7. Stuart Bingham mit zwei komplett unterschiedlichen Sessions gegen Graham Dott, einer überragenden und einer, bei der er dann Glück hat, dass er das Match irgendwie über die Ziellinie bringt. Und beide scheinen sich jetzt entschlossen zu haben, genau das Schlechte von ihren ersten beiden Spielen mitzunehmen in dieses Match. John Higgins, von dem haben wir das ja vorher durchaus erwartet, nachdem er ja nicht sehr konstant war in dieser Saison, nachdem er über Motivationsprobleme geklagt hat. Bei Stuart Bingham überrascht es dann schon eher, weil der war eigentlich in sehr guter Form in den letzten Wochen und Monaten und gehörte hier eigentlich mit zum erweiterten Favoritenkreis, was den Titel anbelangt. Aber in dieser Form, wenn beide so weiterspielen, wie sie es in der ersten Session getan haben und sich die Fehler so aneinander reihen, wie sie es in den ersten 8 Frames gemacht haben, dann braucht sich Neil Robertson da nicht unbedingt ängstigen vor seinem nächsten Gegner. Und das ist eigentlich eine eher schlechte Nachricht für alle anderen Spieler, weil Neil Robertson im Moment, so scheint es, fast ungefährdet in Richtung Titel stürmen kann oder zumindest erstmal in Richtung Finale stürmen kann. Ein hohes Break hat Bingham gespielt, das war eine 59 in Frame 4 und dann eben ein hohes Break von John Higgins, die 132 zum Abschluss der Session. Das Beste, was sich für Higgins sagen lässt, ist noch, dass er ein 1-4 gegen Bingham tatsächlich noch aufgeholt hat. Es steht 4-4, somit ist noch nicht viel passiert. Das Schlechte für Bingham ist dabei, er hat 4-1 geführt, es steht am Ende 4-4. Und ich glaube, viel mehr brauchen wir zu dem Match dann auch nicht sagen.
Nein, es war wirklich finster. Ich habe 6,5 Frames habe ich durchgehalten. Dann musste ich Gott sei Dank zur Pressekonferenz, beziehungsweise musste ich dann den Platz verlassen. Aber nein, das war kein schönes Snooker. Das war, ja, reden wir nicht. Bedecken wir den Mantel der Schweigens drüber vielleicht. Bestrafen oder strafen wir das Lügen dann in den nächsten Tagen mit zwei fantastischen Sessions. Das heute war nicht gut. Morgen.
Ja, vielleicht ist es ja das Glück, dass dieses Match tatsächlich an 3 Tagen ausgetragen wird. Heute die erste Session, morgen die zweite und dann am Montag dann die dritte Session. Damit haben wir dann vielleicht die Möglichkeit, dass eine der nächsten beiden Sessions vielleicht noch ein bisschen besser wird.
Dieses Spiel wird in homöopathischen Dosen verabreicht und wir werden John Higgins gegen Stuart Bingham morgen Nachmittag um 15.30 Uhr sehen. Genauso wie Judd Trump gegen Ding Junhui, die ihre zweite Session morgen um 15.30 Uhr haben werden. Wir werden morgen früh und morgen Abend die ersten Sessions von Barry Hawkins gegen Kyron Wilson und von Ali Carter gegen Zhu Yuelong sehen. John Higgins, Stuart Bingham werden am Montag ihre letzte Session beenden. Barry Hawkins gegen Kyron Wilson dann auch morgen oder Montagnachmittag und auch Ali Carter gegen Zhu Yuelong am Montagnachmittag. Das war mal wieder eine Ausgabe von den Sheffield Shots hier auf meinsportpodcast.de von Andreas Thies und Christian Emmeke von Total Clearance. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr es weitersagt, wenn ihr es retweetet, wenn ihr es auf Facebook teilt etc. Wenn ihr sagt, Mensch, da ist ein Snooker-Podcast, der uns gefällt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im Snooker.
Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.